Was ist, was war? Spieltagsgespräche und natürlich
Und ich sag mal ein wunderschönes Hallo da draußen zu Pressinggeflüster. Es ist wieder soweit, hat ein bisschen länger gedauert dieses Wochenende bzw. die Tage, weil, ja, es kam was dazwischen. Die Frau hatte Geburtstag, ich bin an der Hand operiert worden und habe mich dann doch dazu erkoren, den Podcast zu machen, weil ich es unbedingt will. Und ich will mit euch einfach ein paar Sachen durchgehen und genau das werden wir tun. Es war der 5. Spieltag der Prag Super League. Und ich werde es nennen, Thuns Märchen geht weiter, Vogt explodiert und eBay zündet den Transferhammer, oder? Und ich würde sagen, ja, die große Analyse des 5. Spieltags können wir es noch nennen. Aber ich sag mal herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde da draußen, zu eurer wöchentlichen Dosis Super League. Und wenn ihr euch dachtet, diese Liga hätte schon alle Geschichten erzählt, ja, dann hat sie der 5. Spieltag ja, euch eines Besseren belehrt. Ich hatte einen Tabellenführer, oder ja, wir hatten eigentlich einen Tabellenführer, dessen Serie auf dramatische Weise riss. Einen 16-jährigen Debütanten, der die Liga verzauberte und einen Transferhammer, der als Frontalangriff auf den Meistertitel gewertet wird. Mein Name ist Frank und ich würde sagen, wir gehen mal die nächsten Minuten durch und wir nehmen diesen Spieltag so weit wie es geht auseinander. Ich habe ein bisschen recherchiert auf sämtlichen Sportseiten, die es so gibt, mir ein paar Sachen rausgeschrieben, notiert. Und werde euch so gut, wie ich das kann, einfach mal eine Zusammenfassung geben. Wir sind ja immer noch in der ersten Saison unter dem neuen Titelsponsor Brack.ch, der der Liga den Namen gegeben hat, die Brack Super League. Titelverteidiger ist immer noch der FC Basel, das wird auch bis Ende der Saison so bleiben, der nach einer längeren Durststrecke in der Vorsaison den Thron zurückerobert. Gespielt wird weiterhin im sogenannten Schottenmodell, einen zweistufigen Modus, der nach 33 Runden eine Aufteilung in eine Championship und eine Relegationsgruppe vorsieht. Ein Detail, das im späteren Saisonverlauf natürlich noch entscheidend, ja, ein bisschen was entscheiden wird, beziehungsweise entscheidend dazu kommt. Vor dem Wochenende war die große Sensation der ja, Saisonstart vom Aufsteiger FC Thun immer noch, der mit 4 Siegen aus 4 Spielen an der Tabellenspitze thront. Im krassen Gegensatz dazu standen die Zürcher Clubs, also der FC Zürich, der GC, also die Grasshoppers und auch Winterthur, die sich bereits früh in der unteren Tabellenhälfte wiedergefunden haben und für Sorgenfalten gesorgt haben. Sorgenfalten gesorgt, passt, ne? Genau hier würde ich sagen, setzen wir einfach mal an mit den Samstagsspielen. Der Samstag, das waren Serien, Siege und, ja, wir könnten sagen, ein Zauberfuß. Und es war auch sehr dramatisch. Der FC Winterthur gegen den FC Zürich. Das Ganze ist 1:3 ausgegangen. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis das späte Feuerwerk im Kantonsderby gezündet worden ist. Also das Zürcher Kantonsderby auf der Schützenwiese stand unter enormen Druck. Also der FC Winterthur, der wartete nach ja, 4 Runden noch immer auf den ersten Saisonsieg, während der FC Zürich sich von einer desaströsen 0:4 Heimklatsche gegen Aufsteiger Thun erholen musste. Und für den FC Zürich, so hieß es aus dem Umfeld, war ein Sieg ganz einfach schlichtweg Pflicht. Und was die Zuschauer dann auf der ausverkauften Schützenwiese sahen, war lange eine sehr echte oder ja, eine lange echte Geduldsprobe, so würde ich es nennen. Beide Teams haben sich neutralisiert. Also es gab Torchancen, aber die waren Mangelware. Und dann erst in der 72. Minute rum ist der Bann gebrochen. Der eingewechselte Matthias Paeton, würde ich ihn nennen, aber er heißt, glaube ich, Paeton, der brachte den FCZ nach einer scharfen Hereingabe von Ume Emanuel in Führung. Und dann nur 8 Minuten später erhöhte Steven Zuber auf 2:0, als er einen von Winterthur-Goalie Stefanos Carpino unsauber abgewehrten Ball über die Linie stocherte. Doch wer dachte, das Spiel sei dann entschieden, der wurde eines Besseren belehrt, denn in der 89. Minute brachte Christian Gomez die Gastgeber per Kopfball nach einer Ecke zurück ins Spiel und sorgte für eine hochspannende Schlussphase. Das war wirklich sehr, sehr dramatisch, weil der dramatische Höhepunkt folgte dann in der Nachspielzeit. Beim letzten Eckball stürmte Winterthur-Keeper Carpino mit nach vorne und er kam sogar beinahe zum Abschluss, schlug aber dann über den Ball. Und der FCZ nutzte die Chance zum Konter, den Paeton mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 Endstand dann abgeschlossen hat. Und die Medien sprachen sehr treffend von einem späten Feuerwerk auf der Schützenwiese. Das SRF hat das getitelt. Das Portal Zürich24CH sah darin ein wichtiges Lebenszeichen des FCZ. Doch wenn man sich das Ganze mal genauer betrachtet, war dieser Sieg alles andere als überzeugend, meine Meinung. 70 Minuten lang tat sich der große FCZ gegen den Tabellenvorletzten sowas von extrem schwer. Der Sieg war weniger das Resultat einer dominanten Leistung, als vielmehr, wie nenne ich es jetzt, die Konsequenz aus einem späten Zusammenbruch der Winterthurer Defensive. Die grundlegenden Probleme, die zur Blamage gegen Thun führten und die zur generellen Misere der Zürcher Clubs beitragen, sind damit keineswegs gelöst. Der Sieg verschafft Trainer Mitchell van der Gaag eine Atempause, aber mehr auch nicht. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, dann kommen wir doch gleich mal zum FC Thun. Das Märchen bekommt einen leichten, aber wirklich nur leichten Kratzer. Thun gegen die Grasshoppers, das ist 1:1 ausgegangen, das Match. Und in der Stockhorn Arena traf die unaufhaltsame Macht auf ein, wie nennen wir es, eher wankelmütiges Objekt. Der überraschende Tabellenführer FC Thun empfing den sieglosen Grasshoppers Club Zürich. Und die große Frage war, kann der Aufsteiger seinen perfekten oder mehr als perfekten Lauf eigentlich fortsetzen? Und die Antwort lautete, nein, nicht ganz. In einer umkämpften Partie brachte Nils Reichmuth die Berner Oberländer in der 50. Minute in Führung. Lange sah es dann so aus, als würde das Thuner Märchen um ein weiteres Kapitel reicher, doch in der 84. schlug GC dann zurück. Pantaleo Kreti erzielte dann den Ausgleich und sorgte für den Moment, den das SRF, wie haben sie es gesagt, als den Riss der Thuner Siegesserie bezeichnet hat. Für Thun war es der erste Punktverlust der Saison, für GC hingegen ein enorm wichtiger Zähler. Und Zürich24CH nannte es treffend ein Punkt für die Moral. Genauso würde ich es auch sehen. Das Ergebnis hat für beide Vereine eine große psychologische Bedeutung. Für den FC Thun ist es der erste kleine Dämpfer. Sie haben immer noch nicht verloren. Aber die Reaktion auf diesen Punktverlust wird mehr über den wahren Charakter der Mannschaft aussagen als die 4 Siege zuvor. Ist man ein echter Anwärter für die vorderen Plätze oder nur ein Strohfeuer? Für GC und Trainer Gerald Scheiblehner könnte dieser Punktgewinn beim souveränen Tabellenführer hingegen der dringend benötigte Wendepunkt sein, der die Saison in die richtige Bahn lenkt. Ja, der Scheiblehner. Naja, guter Mann eigentlich. Ich bin mal gespannt, ob da noch was passiert. Und ich bin immer gerne für die Außenseiter und für die Aufsteiger natürlich auch. Thun, muss ich sagen, macht wirklich in meinen Augen alles richtig. Und das 1:1, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber 1:1 ist nicht verloren. Das heißt, die Serie reißt nicht ab. Dann hatten wir Sion gegen Basel. Das ist 0:1 ausgegangen. Ja. Shaqiris Magie sichert den ersten Auswärtssieg. 0:1 haben sie gewonnen. Das ist schon krass. Für den amtierenden Meister FC Basel war das Gastspiel im Tourbillon eine echte Reifeprüfung. Also bisher hatten die Basler ja auswärts geschwächelt, während der FC Sion zu Hause eine ungeschlagene Macht war. Es war das Duell zwischen den etablierten Größen und der formstärksten Mannschaft der letzten Wochen. Das Spiel wurde durch einen einzigen, es war wirklich nur ein einziger Geniestreich entschieden. In der 14. Minute flankte Jerdan Shaqiri in den Strafraum, wo der Ball dann zu Ahled Junior See gelangte. Und der junge Stürmer, der nahm die Kugel Volley und hämmert sie einfach, bam, unhaltbar unter die Latte zum 1:0. Und dieses Tor war sinnbildlich für das, was sich Basel erhofft hat. Der erfahrene Superstar Shaqiri als Vorbereiter für die aufstrebenden Talente. Der FCB zeigte danach eine beeindruckende taktische Disziplin, hat verteidigt die knappe Führung über 75 Minuten. Vor 13.500 lautstarken Zuschauern dürfte das gewesen sein. Das SRF formulierte es passend: Dank Junior See, Basel entführt 3 Punkte aus dem Tourbillon. Und dieser Sieg war nicht nur der erste Auswärtserfolg der Saison, sondern auch ein klares Zeichen an die Konkurrenz, dass mit dem Meister zu rechnen ist. Oder man müsste eigentlich sagen, wieder zu rechnen ist. Das ist schon sehr krass, wenn man sich das so überlegt. Für mich war es, ja, ich fand es spannend, aber ich kann euch nicht sagen, ist es jetzt das, ist es jetzt der Basel oder das Basel, das man sehen will? Schwierig. Kann man so oder so sehen. Die Spiele, die ich faszinierend fand, kommen jetzt dann gleich. Und das, wenn man sich das anschaut, das ist schon sehr dramatisch gewesen. Zum Beispiel das Spiel von St. Gallen, also Lausanne Sport gegen St. Gallen. Das war eine reine Alessandro Vogt Show, kann man so sagen. Und wir haben Zeidler wieder gesehen und Zeidler hat den FC St. Gallen wieder gesehen und am Schluss gab es noch dramatische Szenen. Da hat man gedacht, okay, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich habe das erst am Montag nochmal in den News gesehen. Also kommen wir aber gleich dazu. Das Duell zwischen Lausanne Sport und dem FC St. Gallen, das war wirklich an Dramatik kaum zu überbieten und wurde zur Bühne für einen aufstrebenden Star. Zusätzliche Würze erhielt die Partie durch die Rückkehr von Ex-Trainer Peter Zeidler, der jetzt Lausanne betreut. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, das Spiel hatte wirklich alles, was das Fußballherz begehrt. In der 16. Minute vergab St. Gallens Aliou Baldé einen Elfmeter. Ich fand ihn ganz okay geschossen, vielleicht auch nicht so, wie er sein sollte. Und der Keeper Carlo Letizia, der parierte. Kurz vor der Pause gab es dann den nächsten Paukenschlag. Lausannes Jassou Diakité sah nach einer Tätlichkeit die rote Karte. Er hat einfach einem St. Galler von hinten auf den Kopf geschlagen, wenn man das Schlagen nennen kann. Trotz Unterzahl ging Lausanne dann direkt nach der Halbzeit durch Olivier Custodio überraschend in Führung in der 46. Minute, also gleich nach der Halbzeit. Und ich möchte noch eins sagen, in Halbzeit 1, ja, das Ding ging ungefähr 50 Minuten, reines Fußballspiel, ja, gab es wirklich, glaube ich, nur 4 Minuten. Das hat, glaube ich, auch der Kommentator während dem Spiel gesagt oder im Nachgang wurde das erzählt, dass es an reinen Fußballspiel nur 4 oder 5 Minuten waren, dass dies gegeben hat. Das ist schon sehr extrem. Das heißt, es wurde gefoult, es wurde gemeckert, es gab hier eine Rudelbildung, es gab da eine Rudelbildung. Kein schöner Fußball, aber sehr dramatisch. Das heißt, wenn mal Fußball gespielt wurde, dann wurde gedrückt, gemacht, getan, aber es wurde halt immer nur kurz Fußball gespielt. Und ja, so kommen dann insgesamt 5 Minuten zusammen. Also, Lausanne ist dann in Führung gegangen mit 1:0. Es gab die rote Karte und ja, also es gab die rote Karte vorher und dann sind sie mit 10 Mann in Führung gegangen in der 46. Doch dann begann die Show von Alessandro Vogt. Der junge Stürmer drehte die Partie im Alleingang und erzielte in der, war es die 55. und dann die 64. Minute einen Doppelpack zum 2:1 Sieg für die Espen. Und mit diesen Treffern katapultierte er sich mit insgesamt 5 Toren an die Spitze der Torschützenliste. Also die Schlagzeile von WatzenCH fasst es perfekt zusammen. Shootingstar Alessandro Vogt schießt den FC St. Gallen in Lausanne zum Sieg. Taktisch agierte St. Gallen unter Trainer Enrico Maaßen in einem, ja was war das, ein offensives 3-1-4-2-System, das sich nach dem Platzverweis als ja, entscheidender Vorteil erwies. Und Enrico Maaßen und Peter Zeidler sind nach dem Spiel noch aneinander geraten. Ich glaube, Zeidler kam und hat sich bei Maaßen beschwert, aufgeregt etc. Maaßen hat dann Zeidler ins Gesicht gegriffen und wollte so sagen, oh komm, beruhig dich doch. Und Zeidler ist dann ausgerastet. So habe ich es ungefähr gesehen. Was da gesagt worden ist und um was es ging, keine Ahnung. Ich habe auch die Presseberichte nicht gesehen. Aber Herr Maaßen, man langt keinen anderen Trainer ins Gesicht mit beiden Händen. Da haben schon manche andere Leute rote Karten gesehen für. Aber gut, Emotion. Und das gehört auch zum Fußball dazu. Ich meine, die Kommentare waren dann natürlich wieder so das grün-weiße, die grün-weiße Brille hatten viele auf. Also St. Galler-Fans haben gesagt, oh, der Zeidler, oh, der kann, der kriegt der Otto, der mal Otto. Ihr kennt das ja, ne, wenn man so eine Brille auf hat. Aber es war sehr lustig, die Kommentare zu lesen. So, lasst uns kurz zu den BSC Young Boys und Lugano kommen. 3:1 ist das ausgegangen für IB und ein 16-Jähriger hat allen die Show gestohlen. Die Young Boys aus Bern, die brauchten dringend einen Sieg, also wirklich sowas von dringend, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Und sie haben geliefert. Die große Geschichte des Spiels schrieb aber ein Teenager. Die Partie begann turbulent. Chris Bedia verwandelte in der 11. Minute in Elfmeter zur IB-Führung. Doch nur eine Minute später glich Luganos Martin Marquez postwendend aus. Und der entscheidende Moment des Spiels, der ereignete sich dann kurz nach der Pause. Ich glaube, es war die 48. Da erzielte Christian Fasnacht das 2:1. Doch die Vorlage kam vom erst 16-jährigen Startelf-Debütanten Olivier Mamba. Ich weiß gar nicht, ob ich den richtig ausspreche. Also Olivier könnte stimmen und dann schreibt man ihn M-A-M-B-W-A, also Mamba. Und die Medien überschlugen sich. Das SRF titelte jüngster Super League-Assistgeber, Debüt, Assistent, Heimsieg, der Sonntag des 16-jährigen Mambas. Ach, der Blick machte das Gleiche und der Blick berichtete über das Lob vom Trainer Giorgio Contini, der die Professionalität des Youngsters hervorhob. Chris Bedia machte mit seinem zweiten Treffer dann in der 80. Minute den Deckel drauf und unterstrich seine Wichtigkeit für das Team. Also dieses Wochenende hat IBs zweitgleisige Strategie zur Wiedererlangung der Dominanz perfekt offengelegt. Einerseits demonstrierten sie mit dem Rekordtransfer von Elvin Sanchez ihre finanzielle Überlegenheit. Andererseits bewiesen sie durch das erfolgreiche Debüt von Mamba, dass ihre Nachwuchsarbeit Früchte trägt. Und diese Fähigkeit, Top-Talente sowohl zu kaufen als auch selbst zu entwickeln, das macht sie zu einem äußerst gefährlichen und auch nachhaltigen Konkurrenten im Titelkampf. Wie gesagt, IB hat auch dieses Wochenende alles richtig gemacht. Das wird noch eng und man kann überlegen, okay, Thun, Aufsteiger, irgendwann straucheln sie, St. Gallen, vielleicht irgendwann Rückfall in die letzte Saison, man weiß es nicht, es kann alles passieren. Aber Alessandro Vogt ist momentan der Überflieger. Aber wie gesagt, jetzt waren wir gerade bei IB, lasst uns kurz zu Servet gegen den FC Luzern kommen. Das war ein Punkt für die Moral, so könnte man es nennen. Das Ding ist 2:2 ausgegangen. Für Servet Genf ging es nach dem Ausscheiden aus dem europäischen Wettbewerb und ohne einen einzigen Saisonsieg darum, den freien Fall zu stoppen. Gegen den FC Luzern zeigten die Grenades eine beeindruckende kämpferische Leistung und holten einen wichtigen Punkt für die Moral. Und wer mir sagen kann, woher der Name Grenades kommt, da wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet, wenn mir das einer erklären könnte, weil ich habe jetzt gerade keine Lust nachzuschauen, woher der Name Grenades kommt. Ich habe es mir notiert, weil ich gedacht habe, hey Kyle, die heißen wirklich so. Grenades, ist das nicht sogar ein Song von irgendjemandem? Naja, die Luzerner gingen zweimal in Führung. Zuerst traf Kevin Spadanuda in der 5. Minute, also sehr früh. Später dann der überragende Matteo Di Giusto, der trifft eigentlich jetzt schon jedes Spiel, in der 75. der auch das erste Tor übrigens vorbereitet hat. Doch Serbet gab sich nie auf. Zunächst glich Alexis Antunes nach einer Stunde aus, also 58. Minute oder so, bevor dann Vereinsikone Miroslav Stefanovic in der 89. Minute mit einem wuchtigen Kopfball dem viel umjubelten 2:2 Endstand hergestellt hat. Stefanovic hatte auch den ersten Ausgleich vorbereitet und war damit der unbestrittene Held des Abends. Während das SRF von einem Punkt für die Moral für Serbet sprach, äußerte sich der Luzerner Torschütze Di Giusto gegenüber dem Blick sehr enttäuscht. Dass wir das 2:2 dann noch bekommen, tut extrem weh, hat er gesagt. Ja, das kann ich verstehen, das ist, ja, ist so, wie es ist, aber das macht den Fußball eben aus. Und ich finde, diese Art von Spiele, wenn du führst mit, keine Ahnung, 2:0 und dann kriegst du auf einmal das 2:2 oder wie in der Bundesliga auch, da kommt ja nachher auch noch eine andere Folge, dann werdet ihr sehen, das geht so ruckzuck, da kannst du nichts machen, das ist so. Und dann hast du halt nicht aufgepasst oder dich nicht richtig eingestellt. Ja, und was soll ich sagen, das waren wirklich, es war ein schönes Wochenende für alle, also für mich besonders, weil der Fußball macht sowieso Spaß. Ich habe es, glaube ich, letztens schon gesagt, wenn man zu Hause mit seiner besseren Hälfte, sage ich mal, Fußball guckt, dann ist das Leben schöner. Stand in der Zeitung. Lasst uns mal kurz zum Transfer-Talk und zum Trainertribunal kommen. Was ist so hinter den Kulissen passiert? Was geschieht gerade hinter den Kulissen? Der Deadline-Day ist ja auch noch. Also der Sanchez-Coup, Ibis Frontalangriff auf die Liga. Das heißt, der Deadline-Day ist ja schon abgelaufen. Also die größte Nachricht abseits des Platzes war zweifellos der Transfer von Alvin Sanchez von Lausanne-Sport zu den Young Boys. Also für eine kolportierte Rekordsumme, das Wort gibt es wirklich, kolportiert, von 3,5 Millionen Euro sicherten sich die Berner die Dienste des hochtalentierten Mittelfeldspielers und der Blick bezeichnete diesen Deal als Frontalangriff und veritablen Coup. Und dieser Transfer, das ist, ich würde sagen, es ist ein strategisches Meisterstück von eBay. Sie stärken nicht nur ihr eigenes Team für den Titelkampf, sondern schwächen gleichzeitig einen direkten Konkurrenten um die europäischen Plätze. Das ist eigentlich krass. Und die besondere Ironie dabei, Sanchez fällt aktuell mit einem Kreuzbandriss aus, was den Transfer zu einer reinen Zukunftsinvestition macht und die finanzielle Stärke sowie die langfristige Planung der Berner unterstreicht. Also für Lausanne ist dies ein herber Rückschlag. Zwar wurde umgehend ein neuer Stürmer verpflichtet, doch gleichzeitig verlor man auch Top-Torschütze Kali Sene an den englischen Club Middlesbrough. Und diese Abgänge könnten die Saison der Wattländer empfindlich stören. Aber wie gesagt, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ja, und das Transferkarussell, könnte man sagen, die wichtigsten Deals bis nach dem Deadline-Day. Also auch andere Clubs waren aktiv. Der FC Basel hat mit einem neuen Stürmer und einem Verteidiger nachgerüstet, darunter Flavius Daniliuc und Ibrahim Salah. Ein Salah tut immer gut. Sportchef Stucki sondiert nach dem Verpassten der Champions League weiterhin den Markt. Der FC St. Gallen hat den Vertrag mit Bastian Thoma aufgelöst und sucht Berichten zufolge nach einem Höbbels 2.0, also einem jungen, entwicklungsfähigen Stürmer. Beim FC Zürich herrscht weiter Bewegung. Armstrong Okuflex wechselt nach Bulgarien und der Rekurs gegen die Sperre von Stürmer Philippe Kenny wurde von der Liga abgewiesen, was ein weiterer totaler Rückschlag in meinen Augen ist. Debatten auf der Trainerbank, naja, wer wackelt und wer sitzt fest, könnte man auch mal sich überlegen. Also vor der Saison wurden ja in Umfragen vor allem Didier Tolot und Ludovic Magnan als erste Trainerkandidaten für eine Entlassung gehandelt, während Magnans Sieg im Direktduell ihm etwas Luft verschafft hat. Bleibt die Erwartungshaltung in Basel aber riesig. Der Druck auf die Trainer der drei Zürcher Clubs, Mitchell van der Gaag, dann Scheiblehner und Uli Forte, ist angesichts der Tabellenplätze enorm hoch. Und ich glaube auch, dass einer dieser drei Zürcher Clubs als nächstes ja, den Hut zieht. Fest im Sattel sitzen tun hingegen meiner Meinung nach Lustrinelli, der mit Thun für Furore sorgt, und Giorgio Contini, der sowieso für die Entwicklung junger Spieler wie Mamba gefeiert wird. Also ich glaube, die haben keine Probleme, da irgendwie gefeuert zu werden oder sonst was. Aber wie gesagt, das kann ich auch nicht wissen. Eine besondere Situation hat Jocelyn Gouvernet bei Servette. Der ist erst seit 23 Tagen, glaube ich, im Amt und wartet noch auf seinen ersten Ligasieg. Ein ja denkbar schwieriger Start, so könnte man das Ganze nennen. Ich bin gespannt, wer da als erstes gehen muss, wenn überhaupt irgendjemand gehen muss. Man weiß es nicht, aber ja, ich sage nur schnellste Entlassung in der Bundesliga. Habt ihr mitgekriegt, oder? Müsst ihr euch dann einfach mal die nächste Folge anhören. So, die Tabelle nach Runde 5. Der Stand der Dinge. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz drauf nach diesem ereignisreichen Wochenende. Auf Platz 1 der FC Thun. 5 Spiele, 4 Siege, ein Unentschieden, 11:4 Tore, ganze 13 Punkte. St. Gallen nach der letzten Niederlage mit einem Sieg, das ist gut, das heißt 4 Siege und eine Niederlage, 13:4 Tore. Plus 9 ist die Differenz, das heißt 2 haben sie mehr geschossen als Thun, aber ja, der, ich sag mal so, die Niederlage, die tut weh, sonst wären sie jetzt Erster. Aber ja, immerhin 12 Punkte, das heißt noch Vorsprung. Basel kommt aber langsam auf 3, hat 3 Siege, 2 Niederlagen, 9:7 Tore, also plus 2 und 9 Punkte, da ist noch alles drin. Luzern auf 4 mit 2:2, würde ich sagen, 2 Siege, 2 Niederlagen. Und 2 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage, so sieht's aus, 8:7, 8 Punkte. Die Young Boys auf 5 kommen auch langsam, 2 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage, ebenfalls 8:7, genauso wie der FC Luzern, 8 Punkte. Dann Sion mit 2 Siegen, einen Unentschieden und einer Niederlage, 7:3 mit 7 Punkten auf der 6. Dann Zürich, 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 7 Punkte. Auf der 8 die Grasshoppers, ich werde das nicht alles erzählen, mit 3 Punkten. Lausanne auch mit 3 Punkten auf Platz 9. Lugano ebenfalls 3 Punkte auf der 10. Servette mit 2 Unentschieden und 2 Niederlagen, das ist zu wenig. 5:10 Tore, das ist wirklich schlecht. 2 Punkte auf 11 und letzter ist der FC Winterthur mit 2 Unentschieden und 3 Niederlagen, 6:14 Toren, minus 8, das ist schon sehr, 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 sehr krank. Naja, wenn man sagt, krank ist das falsche Wort, aber sehr schlecht, würde ich sagen. Die Tabellenentwicklung und der Weg an die Spitze. Also die statistische Tabelle erzählt immer nur die halbe Wahrheit, weil die Entwicklung der Top-Teams zeigt die Dynamik der Liga. Ja, ich könnte jetzt sagen, der Trend geht Richtung Thun, St. Gallen, Basel und Luzern. Das sind so die Mannschaften, wo ich sagen würde, ja, da geht was, da wird noch was passieren. Würde ich mal sagen. Und Thun, wie gesagt, momentan sowieso das Märchen der Liga. Und wenn ich jetzt das Ganze mit Analysen und Prognosen machen sollte oder so, was bedeutet das Ganze? Würde ich sagen, es gibt 4 klare Trends, die sich nach 5 Runden abzeichnen. Logischerweise ist es der Aufstieg des Underdogs, also FC Thun. Das ist das Märchen oder die Geschichte der bisherigen Saison, ganz klar. Das Zürcher Vakuum in der größten Stadt der Schweiz, herrscht eine sportliche Krise. Und auf 3, die großen 2 kalibrieren sich neu. Also Basel und IB, die finden langsam zu ihrer Form und nutzen natürlich auch ihre finanzielle Macht. Ganz klar, das ist wie in Deutschland der FC Bayern. Und es gibt noch St. Gallens Feuerkraft. Mit der besten Offensive der Liga, 13 Tore und dem Top-Torschützen, sind die Espen das unterhaltsamste Team der Liga. Ein Stadion immer gefüllt, Kibun Park, aber der wäre auch gefüllt, wenn St. Gallen ganz unten wäre. Das heißt, da ist immer was los. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, tipp doch mal den nächsten Spieltag. Ja, das ist ja 13., 14. September, glaube ich, irgendwie nach der Länderspielpause. Spitzenspiel ist dann Thun gegen Basel, versuche ich auf alle Fälle live zu sehen. Der ultimative Test für Thun. Ja, kann das Märchen gegen den Meister weitergehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Basel seine Erfahrung durchsetzt und das Ding 2:1 ganz knapp gewinnt. Dann haben wir den Krisengipfel, der FC Zürich gegen Servet müsste das sein. Also zwei Teams, die verzweifelt einen Sieg brauchen. Ich glaube aber, dass beide zu nervös sind und das Ganze geht 1-1 aus. Dann haben wir das Verfolgerduell, FC Luzern gegen die Young Boys. Ein Schlüsselspiel im Kampf um die europäischen Plätze, würde ich sagen. IB kommt aber mit Rückenwind des Sanchez-Deals. Also ich tippe mal, dass IB ein Momentum setzt, also fortsetzt und die das Ding gewinnen, souverän mit 3, wenn nicht sogar 4-1. Das wäre so das, was ich gerade mal tippen würde. Man weiß es natürlich nicht, kann auch ganz, ganz anders ausgehen. Zusammenfassend, also ich fasse jetzt mal die 3 wichtigsten Erkenntnisse des Wochenendes zusammen für euch. Erstens, der FC Thun bleibt an der Spitze, ist aber nicht unbesiegbar. Dann zweitens, der FC St. Gallen hat mit Alessandro Vogt den neuen Shootingstar der Liga. Ganz klar. Und drittens, die Young Boys haben auf und neben dem Platz ein massives Ausrufezeichen im Titelkampf gesetzt. Also, wenn ihr die Tore und die besten Szenen nochmal sehen wollt, ja, kann ich euch auf alle Fälle mal sagen, wo ihr das Ganze nochmal nachgucken könnt beim SRF Sport. Die haben eine schöne App, da kann man das Ganze nachschauen. Ihr könnt auf YouTube oder in der SRF Play App nach Super League Highlights vom 30. 31. August suchen oder einfach nur nach Super League Highlights, dann findet ihr auch. Jetzt kommt die Länderspielpause. Vielleicht ist das für Thun die falsche Zeit. Also die Länderspielpause, wollte ich sagen, kommt vielleicht zur falschen Zeit für Thun. Und für die Zürcher Clubs genau richtig. Man weiß es nicht, aber eines ist sicher. Wenn die Liga in 2 Wochen zurückkehrt, wird der Kampf um die Spitze heißer denn je. Und das, würde ich sagen, war es für diese Woche mit Pressinggeflüster in der Super League. Und ich würde sagen, hey, bis zum nächsten Mal. Bleibt am Ball, für euch am Mikro war der Frank.
Auf jedem Platz, in jeder Stadt träumen wir von Goal und Triumph. Das ist mehr als ein Spiel, das ist ein Gefühl, das ist Prag Super League.
Zusammen für den März, für unsere Liga.
Vom Jogeli bis auf Thun, vom Letzi bis in die Grün, auf jeder Tribüne, hinter jedem Goal. Braucht's Herz, braucht's Brüllen, braucht's Foul. Kind mit Schalen, Väter mit Bier, jeder hat seine eigene Geschichte hier. Wir sind Fans, wir sind Spieler, wir sind das Team auf dem Platz mit dem Ziel im Sinn. Zusammen für den Match, alle sind dabei, für die Farben vom Verein, für die Liebe zum Spiel.
Bleibt nur das Echo vom Kopf.